Also es ist ja so, dass ich jetzt seit dem 3.1.2021 diesen Podcast habe. Und natürlich fragt man sich immer wieder als Podcaster, was kann ich noch anders machen? Was kann ich verbessern? Wie kann ich quasi den Hörenden auch noch mehr Mehrwert bieten im Grunde?
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Heute spreche ich mit Bertram Kaspar. Wieder, denn wir haben bereits vor gut 4 Jahren miteinander gesprochen über seinen Podcast und seine Vision oder Mission, gelassen älter werden, hier im PÜB. Sein Podcast, gelassen älter werden für Menschen 60+, den gibt es schon seit Januar 2021, hat sich mächtig entwickelt. Und jetzt gibt es das Buch zum Podcast, Die größte Reise deines Lebens. Außerdem gibt es eine App, Gut Altern. Und ich möchte mit Bertram über all diese Dinge und den Erfolg seines Podcasts sprechen. Und ich bin mir sicher, dass Sie und ich viele Anregungen für erfolgreiches Podcasten bekommen. Hallo Bertram.
Ja, hallo Brigitte. Schön, dass ich wieder hier sein kann.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich habe in deinem Buch gelernt, diese Woche ist eine rote Woche. Das heißt, es ist Zeit für solche Gespräche.
Mhm, genau.
Als wir das letzte Mal gesprochen hatten, gehörte ich eigentlich noch gar nicht zu deiner Zielgruppe. Mittlerweile bin ich auch 60, ein ganz bisschen plus. Und mich hat dein Buch persönlich auch sehr, sehr berührt. Und mir hat die Idee gefallen, Buch und Podcast miteinander zu verbinden. Wie ist denn die Idee überhaupt gekommen? Irene Kurka hat zum Beispiel schon mehrere Bücher zu ihrem Podcast Neue Musik Leben gemacht. Und auch ich habe in meinem Podcast-Buch zu, ja, wenn es passte, quasi auf meine Podcast-Episoden hingewiesen und QR-Codes eingebettet, abgedruckt. Genau, wenn das die Inhalte ergänzen konnte. Wie bist du da vorgegangen? Also hast du dir einen Verlag gesucht, bist dann dahin gegangen, hast gesagt, hören Sie sich mal meinen Podcast an, ja. Will ich daraus machen.
Ja, genau. Also die Anfrage kam im Grunde über einen Verlag. Also ich habe mir keinen Verlag gesucht, sondern es kam ein Verlag auf mich zu, nämlich der Now Verlag aus München. Das ist ein Imprint vom Next Level Verlag. Und der Ulrich Ehrenspiel, ein bekannter Verleger, der lange bei Greve und Unser gearbeitet hat, der fand es toll, wie ich podcaste, nämlich eher authentisch, eher zurückhaltend, nicht so geleckt wie ein Journalist. Das hat ihm gut gefallen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, über dieses Thema des gelassenen Älterwerdens ein Buch zu schreiben.
Das ist ja toll. Und da hast du dir direkt gedacht, naja, klar, warum nicht?
Ja, ich habe mir das gedacht, aber nicht so wie ich das vielleicht mit 35, also mit 35, kann mich noch erinnern, ich bin gerade spazieren gegangen übers Feld, da kam der Anruf und damals mit 35 hätte ich Jubelsprünge gemacht und zwar sofort. Also ich hätte, wäre ausgeflippt sozusagen. Und jetzt hatte ich mich ja relativ eingegroovt in meine dritte Lebensphase und habe ein knappes Jahr nicht mehr gearbeitet und mir ging es total gut damit. Und also habe ich gesagt, ich muss mir das erstmal alles in Ruhe anschauen. Ich muss mich mal mit Ihnen und dem Verlag beschäftigen. Ich habe da eine gute Freundin von mir dazu geholt, die Tamara Dietl, die sich mit solchen Dingen auch auskennt. Und habe dann erstmal das alles so sacken lassen in mich hinein quasi und habe mir sehr genau überlegt, ob ich das machen will oder nicht. Dann gab es so 2, 3 Calls mit dem Verlag und erst dann habe ich mich wirklich entschieden.
Und es ist ein schönes Buch geworden.
Ja, danke, danke, ja.
In deinem Buch machst du eine Liste, wie du deine, du nennst es, Freitätigkeit gestalten willst. Mhm. Also die Zeit in deinen, ja, in deinen Ruhestand, das Wort magst du nicht so gerne.
Mhm, richtig, ja. Das, also ich finde den Begriff von der Gudrun Behm-Steidl gut. Das ist eine Professorin, mit der ich befreundet bin. Die nennt es Lebensphase Freiheit. Und dann gibt es noch einen österreichischen Wissenschaftler, der schon leider verstorben ist vor im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres. Der Leopold Stieger, der hat den Begriff Lebensphase Freitätigkeit gewählt. Und in beiden steckt eben das Wort frei. Und bei dem Leopold Stieger steckt noch das Wort Tätigkeit drin. Und mir ist es eben total wichtig, zu entscheiden, frei zu entscheiden, wofür ich tätig sein will. Und das ist quasi für mich auch die neue Qualität in dieser dritten Lebensphase.
In deinem Buch machst du eine Liste und unter anderem stand dort Podcast professionalisieren. Mhm. Was hast du darunter verstanden und ja, wie hast du das dann gemacht?
Mhm. Also es ist ja so, dass ich jetzt seit dem 3.1.2021 diesen Podcast habe. Und natürlich fragt man sich immer wieder als Podcaster, was kann ich noch anders machen? Was kann ich verbessern? Wie kann ich quasi den Hörenden auch noch mehr Mehrwert bieten im Grunde? Und klar war, dass ich diese Zeit, wo ich nicht mehr arbeite, auch dafür verwende, was ich mit meinem Podcast anstellen will. Und ich erzähle mal zwei, drei Sachen, die ich gemacht habe, so während ich noch gearbeitet habe. Da ist schon die Idee entstanden, eine jüngere Co-Hostin dazu zu holen. Und diesen Punkt hatte ich dann im Grunde schon noch auf meiner Liste stehen, als ich das Buch geschrieben habe, aber der war schon realisiert. Und so ist die Katharina Maria Klein dazugekommen aus Hamburg, eine junge Frau, die eben ganz viel auch mit dem Thema Älterwerden sich schon beschäftigt hat. Und diese Doppelperspektive quasi von jemandem, der etwas älter ist und von jemandem, der etwas jünger ist, das hat den Podcast im Grunde sehr bereichert. Das war so ein erster wichtiger Schritt. Und das Zweite, was ich dann gemacht habe, ich habe nochmal ein anderes Format entwickelt, um ein bisschen flexibler auch in der Produktion zu sein. Und dieses Format heißt Gehstock und Grips. Und da mache ich sowas wie, man könnte sagen, Poetry Slam, wo es um das Thema Älterwerden geht. Und das sind in der Regel so Kurzepisoden, die dauern 5 bis 8 Minuten. Und dafür schreibe ich Texte, die wie ein Poetry Slam im Grunde sind. Und das spiele ich dann immer mal wieder aus, wenn ich quasi eine Lücke habe in meiner normalen, in meiner normalen Frequenz von dem Podcast. Genau. Und was ich auch ganz neu gemacht habe, ich habe das Intro neu gemacht, das kann man jetzt hören, das erste Mal am 16. April, da ist das Intro neu, das hat mir ein Freund nochmal neu aufbereitet im Grunde, das bringt nochmal einen anderen Klang mit hinein. Und wovon ich immer noch träume, was aber noch nicht realisiert ist, dass ich nochmal mehr, da ist so der Elmar Stracke mit seinem Podcast Alter, was geht, ein Vorbild, dass ich nochmal so Fun Facts einbaue, die dann auch entsprechend mit einer anderen Musik unterlegt sind, dass ich vielleicht mehr Geräusche noch inkludiere in den Podcast, sodass das Hörerlebnis ein anderes wird. Aber da bin ich noch dran.
Du hast gerade gesagt, dass Katharina Maria Klein Co-Host ist, hätte den Podcast bereichert. Mhm. Wie stellst du das fest?
Also die hörenden Zahlen sind dadurch gestiegen. Das ist schon mal etwas, was wirklich abzusehen ist. Das schwankt zwar natürlich auch, das geht mal hoch und runter, aber dennoch merkt man, mit dem Beginn ihres Einstieges hat sich da nochmal deutlich was verändert. Das kann man richtig gut sehen an den Zahlen. Und das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, es eröffnet uns auch nochmal quasi jüngere Gäste einzuladen, weil sie natürlich auch Kontakte hat zu interessanten Menschen. Und diese interessanten Menschen laden wir dann eben auch in unseren Podcast ein. Und wir haben dann oft so eine Dreierkonstellation, wo wir dann ein Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten können. Und das ist total wertvoll. Also das bereichert, finde ich, den Podcast total.
Dann geht der allerdings ein bisschen von dem 60 plus weg, oder?
Ja, indirekt. Also ich würde sagen, gar nicht direkt, weil wir dann mit den Menschen eben über zum Beispiel, wie ist denn das Zusammenspiel der Generation der Babyboomer mit der Generation Z, also oder mit der Generation Y, wenn wir jüngere Menschen dabei haben. Das heißt, wir haben da eine weitere Perspektive drin und betrachten sozusagen dann, wie guckt denn eine jüngere Generation auf die Babyboomer? Was sind da verbindende Elemente? Was sind vielleicht auch trennende Elemente? Und was sind auch Aspekte, wo wir wirklich sagen müssen, da müssen wir zusammenarbeiten? Denn ich vertrete ja auch die These, dass es ganz wichtig ist, über Generationen hinweg miteinander die Themen anzupacken und nicht so das Trennende innerhalb der Generationen hervorzustellen.
Wir werden ja schließlich auch mit diesen Generationen älter.
Absolut, absolut. Ein ganz wichtiger Punkt.
Du hast gerade gesagt, dass du von diesem Gehstock und Krips, also diese kurzen Solo-Folgen mit Dichtkunst, Wortkunst im Takt 60 plus heißt es auch als Nebentitel. Also Gehstock und Krips, Wortkunst im Takt 60 plus. Dass du die mal dazwischen schiebst. Du sendest alle 1 bis 2 Wochen.
Genau, im Moment habe ich eben im Zusammenhang auch mit der Buchpromotion haben wir wieder einen wöchentlichen Takt. Genau, aber wir wechseln immer mal zwischen wöchentlich und zweiwöchentlich.
Hast du gemerkt, ob sich das irgendwie auf die Hörerzahlen auswirkt? Weil ich bin ja immer so ein großer Fan von Regelmäßigkeit.
Ja, genau, absolut. Also wir haben, wie soll ich sagen, stabilere Zahlen, wenn wir wöchentlich senden, eindeutig.
Aber keinen so wahnsinnigen Einbruch, dass man es nicht auch mal alle 2 Wochen machen
kann. Genau,
könnte.
Das geht. Also da merken wir das nicht stark. Also natürlich hat man da eine Delle von der einen Woche zur anderen Woche, aber die Abozahlen, die sinken dadurch nicht, sondern die Abozahlen, die steigen eigentlich, seit ich den Podcast mache, kontinuierlich.
Eine Frage zwischendurch, machst du den Schnitt und die Verbreitung alleine oder wechselst du dich mit Katharina ab?
Also wir wechseln uns ab. Eigentlich, wir machen Episoden zusammen. Dann überlegen wir immer, wer gerade Kapazität hat, das zu machen. Und wenn sie eine Folge alleine macht, was auch vorkommt, oder ich eine Folge alleine mache, dann schneidet die quasi jeder selber. Genau, und sie ist jetzt, weil sie ein Baby bekommen hat, eine Weile ausgestiegen und dann habe ich das wieder alleine gemacht.
Ich sagte eingangs, dass wir hier schon mal über deinen Podcast gesprochen haben und der Titel der Folge war oder ist, die gibt es ja immer noch, ich werde die natürlich auch in den Shownotes verlinken, wie sie Promis als Gesprächspartner für ihren Podcast gewinnen. Ich war damals schon sehr von deinen Gästen beeindruckt und es haben sich jetzt noch weitere Promis hinzugesellt. Also ich habe mich sehr über Gerald Hüther beispielsweise gefreut. Sind die Promis immer noch ein Garant für wachsende Reichweite?
Also ich würde das schon sagen, dass das immer wieder gut ist, das einzustreuen. Ich glaube aber auch, dass... Also ich sag's nochmal so, neulich war Dietrich Grönemeyer da und da habe ich deutlich gemerkt, wie das gestiegen ist. Morgen veröffentliche ich Tim Bensko, da verspreche ich mir das Gleiche davon. Und also ich merke es schon, es gibt dann einen Peak nach oben. Was ich aber auch merke ist, dass die 4. erfolgreichste Episode ist eine und quasi seit es den Podcast gibt, bleibt es auch spannenderweise so. Das ist ein Gespräch, was ich mit 3 älteren Menschen führe über das Älterwerden. Ein ganz normales Gespräch bei einem Glas Wein, 1,5 Stunden dauert die Episode. Und es scheint so zu sein, dass die Geschichten rund ums Älterwerden von ganz normalen Menschen, in Anführungsstrichelchen, dass die eben auch unheimlich gerne gehört werden. Also dass die Menschen quasi die Geschichten mögen.
Mir scheint, dass es heute leichter geworden ist, Menschen als Gast für seinen Podcast zu gewinnen, weil es sich irgendwie immer mehr rumspricht, dass Podcasts meistens sehr persönlich und unkompliziert sind. Wie siehst du das?
Also ich würde mal sagen, wenn ich 10 Anfragen mache an prominentere Menschen, dann kriege ich 6 Absagen. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass es leichter geworden ist. Ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass das Medium Podcast sozusagen als Medium, was auch für prominentere Menschen interessant ist, dass das deutlich zugenommen hat und dass viele Menschen quasi auch, wenn sie zum Beispiel wie ich als Autor unterwegs sind, dass die auch auf die Vermarktung durch Podcasts inzwischen setzen. Also dass sie probieren, dass Menschen probieren, sozusagen in Podcasts zu kommen und dann auch über ihr Thema sprechen können. Und von daher, glaube ich, ist die Kraft und die Aufmerksamkeit, was Podcasts angeht, die ist deutlich gestiegen, die hat deutlich zugenommen. Und da ist, glaube ich, aus meiner Sicht das Ende auch noch nicht erreicht.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ist denn das Buch Die größte Reise deines Lebens auch ein Weg oder eine Idee gewesen, um die Reichweite deines Podcasts zu erhöhen? Beziehungsweise Reichweite hört sich immer so klinisch an. Es geht ja bei Reichweite erhöhen auch um deine Idee weiter voranzubringen, deine Vision weiter voranzubringen.
Mhm. Ja, also das Buch ist so aufgebaut, dass ich quasi eine Herzspur habe. Das ist meine ganz persönliche Geschichte, die ist auch fett gedruckt. Und dann gibt es im Dünngedruckten eine Resonanzspur, da lade ich die Lesenden ein, sozusagen die Inhalte, die ich in meinem Podcast gelernt habe, vor ihrem eigenen Hintergrund zu reflektieren, also quasi ihren eigenen Übergang in die dritte Lebensphase und die dritte Lebensphase für sich selber zu reflektieren. Und dann gibt es QR-Codes, wo ich hinweise auf die Episoden, die in dem jeweiligen Kapitel eine Rolle spielen, wo die Lesenden, wenn sie wollen, das Thema nochmal für sich selber vertiefen können. Und von daher habe ich schon gesetzt, sozusagen auch in der Überlegung, wie ich das Buch gestalte, wie kann ich Podcast und Buch gut miteinander verbinden, sodass da Synergien draus entstehen. Und ich bin gespannt, das Buch erscheint ja am 7.4. und ich bin gespannt, welche Wirkung das dann tatsächlich hat. Also da bin ich sehr gespannt, ob diese Idee sozusagen, das miteinander zu verzahnen und die Synergien zu nutzen, ob das am Ende aufgeht.
Ich würde, wenn ich das Buch lesen würde und nicht deinen Podcast kennen würde, würde ich auf jeden Fall so neugierig sein, dass ich dann auch immer noch in die weiterführenden Audios reinhöre.
Mhm. Ja, schön.
Also
ja.
Ich glaube schon, dass das recht wirkungsvoll sein kann.
Mhm. Meine Hoffnung, ja.
Du hast eben von der Episode mit Tim Bensko gesprochen. Mhm. Die noch kommt, wie du gesagt hast, aber ich kenne die schon, weil ich nämlich deine App habe.
Mhm.
Und großartig, herzlichen Glückwunsch auch dazu. In der App kann man eben deine Podcasts hören, auch schon vor der offiziellen Veröffentlichung. Du weist auf dein Buch hin, es stehen dort Termine zur Lesung, es gibt aktuelle Nachrichten. Zum Beispiel warst du kürzlich vor der Kamera bei 37 Grad beim ZDF.
Mhm.
Warum eine App zu gelassen älter werden?
Ja, also die App hat mir quasi mehr oder weniger geschenkt, APEC. Das ist ein Unternehmen, was App-Gestaltung macht. Und die Idee war, dass ich sage, ich brauche für meine Zielgruppe, und damit meine ich jetzt die über 70-Jährigen, weil, glaube ich, ich werde jetzt 64, dass die Menschen, die so zwischen 60 und 70 sind, dass die ganz gut wissen, was ein Podcast ist, dass die auch die Podcast-Verzeichnisse bedienen können. Aber ich habe mich gefragt, was ist denn mit den Menschen, die da keine Affinität zu haben oder die vielleicht auch noch gar nicht wissen, was ein Podcast ist? Und dann habe ich mit dem Herrn Stadler, das ist der Geschäftsführer dort, gesprochen, wie wir das realisieren können, dass quasi die Menschen, die eben älter sind, einen ganz schnellen Zugang zu dem Podcast bekommen. Und in der App ist es tatsächlich so, dass es ein Knopf, den ich drücke, und dann bin ich schon in dem Verzeichnis, wo die Podcasts sind. Und von da kann ich dann jeden Podcast direkt aus der App heraus ansteuern. Und das war mir ein ganz wichtiges Anliegen, also die Niedrigschwelligkeit zu verbessern, um nicht über Podcast-Verzeichnisse gehen zu müssen. Das war die Idee für die App. Und im Moment haben ungefähr 700 Menschen diese App runtergeladen. Das kann ich immer sehen in dem Backend von APEC. Und das freut mich natürlich total, dass die angenommen wird. Und als kleines Gimmick, wie du es schon gesagt hast, ist es so, dass die Menschen dann bestimmte Episoden können, die quasi eher hören, als die Menschen das hören, die das über die Podcast-Verzeichnisse abonniert haben.
Dann muss ich gleich eine technische Frage stellen.
Mhm.
Das heißt, du hast dort nicht den RSS-Feed eingegeben. Das läuft irgendwie anders?
Genau, ich gebe da quasi die Adresse, die Webadresse von meinem Hoster ein. Und die ist da hinterlegt und dann wird die direkt quasi auf der Seite meines Hosters abgespielt, die Episode. Das ist da die Idee. Da liegt kein RSS-Feed dahinter.
Mhm, aber auf der Seite deines Hosters wird doch die Folge auch erst abgespielt, wenn sie veröffentlicht ist.
Ja, genau. Das ist so. Aber mit der Methode, die quasi APEC im Zusammenspiel mit meinem Hoster entwickelt hat, funktioniert das anders. Also da ist es technisch möglich.
Ah, okay, super. Ich habe auch deine App heruntergeladen. Ich war sehr begeistert davon und ich habe direkt mit der Firma, mit dem Entwickler gesprochen und telefoniert und habe einen Interviewtermin mit ihm ausgemacht. Also, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, demnächst hier mehr dazu zu der App-Technik.
Was ich noch total wichtig finde, ist, dass ich habe ja wirklich, wie du eingangs gesagt hast, eine Vision, nämlich, dass wir eine Kultur des Pro-Aging in unserer Gesellschaft bekommen. Und dazu will ich quasi einen Beitrag leisten, sowohl mit dem Podcast als auch jetzt mit dem Buch. Und deswegen habe ich mich entschieden, die Hälfte meines Honorars als Autor zu spenden, und zwar an Silbernetz e.V. in Berlin. Das ist ein Verein, der sich um Einsamkeit im Alter kümmert, und zwar mit einer Telefonhotline. Und ich kenne die Elke Schilling, die war auch schon in dem Podcast und hat darüber berichtet. Und das ist mir eben wichtig, dass ich quasi, ja, so auch im Kontext meines Älterwerdens einen generativen Beitrag leiste, zumindest einen kleinen, um so ein tolles Projekt wie Silbernetz e.V. zu unterstützen.
Ich finde dein Engagement in Sachen Pro-Aging-Kultur wirklich klasse. Und ich werde dieses Silbernetz e.V. auch verlinken in den Shownotes. Finde ich eine ganz, ganz wunderbare Einrichtung. Und sie kann tatsächlich eine Alternative zum Start des eigenen Podcasts sein, wenn ich nämlich Partner zum Sprechen suchen.
Genau.
Was du außerdem noch anbietest, ist das Lebensteppich-Coaching. Magst du da was zu sagen?
Ja, also ich schreibe in meinem Buch darüber, was mir das Lebensteppich-Coaching bei dem Thomas Oetzmann, das ist der Entwickler dieser Methode, das ist der Präsident der Xpan-Stiftung, das ist eine christliche Unternehmensberatung, wie der den Lebensteppich im Grunde mit mir selber erstellt hat. Und diese Erstellung des Lebensteppich, die hat für mich selber dazu geführt, dass ich mir selber mehr bewusst wurde über meine Gaben und Fähigkeiten, die ich quasi im Laufe meines Lebens erworben habe. Und das beschreibe ich sehr detailliert, diesen Prozess in dem Buch. Und vor allen Dingen, was ich dann für Schlüsse daraus gezogen habe für die Gestaltung meiner dritten Lebensphase. Und was so besonders ist an dem Ansatz, der ist so sehr ressourcen- und fähigkeitsorientiert. Und der blickt eben nicht auf die schwierigen Dinge im Leben, sondern der blickt wirklich auf die Dinge, die gut gelungen sind in meinem Leben und die mich im Grunde auch zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Und dann habe ich mich, weil ich so gute Erfahrungen damit gemacht habe, entschieden, eben eine Ausbildung bei dem Thomas Oetzmann zu machen als Lebensteppich-Coach. Und so kann ich das inzwischen eben auch selber anbieten. Und ich beschränke mich aber sehr auf diesen Übergang in die dritten Lebensphase und mache weniger quasi Lebensteppich-Coaching bei anderen Übergängen, weil man kann das eigentlich bei allen Übergängen, kann man diese Methode einsetzen, die man im Leben hat. Zum Beispiel, wenn man von einer mitarbeitenden Stelle in eine Führungsrolle geht oder wenn man mehr Führungsverantwortung übernimmt. Das sind so Übergänge, die man da, wo man das Lebensteppich-Coaching im Grunde auch nutzen kann. Und das ist eine sehr kreative Methode. Man hat quasi wie ein großes Plakat, das ist gestaltet wie eine Art Teppich in 7 Jahresschritten. Und dort male ich sehr kreativ ein durch Symbole die Gaben und die Fähigkeiten, die ich im Laufe meines Lebens erworben habe. Und ich kann die Methode wirklich sehr empfehlen und bin da total überzeugt, vor allen Dingen, weil ich selber erfahren konnte, welche tiefe Wirkung die bei mir hinterlassen hat.
Auch dazu kommt ein Link in die Shownotes. Lieber Bertram, und ich finde, diese letzte Lebensphase ist ja auch eine ganz wichtige und sie ist heute eben oft noch sehr lang. Und da ist es gut, vorbereitet drauf zu sein, finde ich, vielleicht auch klar reinzugehen und zu überlegen, was will ich noch?
Auf jeden Fall. Ich habe das für mich so kennengelernt und für mich war das so der richtige Weg, ja.
Lieber Bertram, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf weitere Episoden, die ja jetzt auch für mich relevant sind.
Ja, es war wie immer schön bei dir. Herzlichen Dank, Brigitte.
Tschüss.
Tschüss.
Ob 60 plus oder nicht, von diesem Podcast von Bertram Kasper können Sie viel für das eigene Podcasten lernen. Sie finden die erwähnten Links wie immer in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de.